Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Und dazu begrüßt sie heute Silke Hahn. Guten Tag. Großer Wurf oder doch nur ein Reformchen? Die Regeln für den deutschen Leitindex ändern sich. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. In weniger als einem Jahr sollen zum Beispiel auf einen Schlag 10 neue Werte im DAX gelistet werden. Wir konnten Fragen an die deutsche Börse stellen, die diese Reform vorangetrieben hat. Gleich mehr dazu. Außerdem bis 14 Uhr. Die Corona-Maßnahmen werden im Dezember leicht verschärft, die Hilfen für die Wirtschaft verlängert. Schafft die Politik Zombie-Firmen? Ein Thema dieser Sendung. Und die australische Airline Qantas will internationale Fluggäste zur Corona-Impfung verpflichten. Der Wirecard-Skandal hat Schwächen in der deutschen Unternehmensaufsicht offenbart und auch Schwächen der Finanzmarktregelungen. Denn der Pleitekonzern aus Aschheim stand noch Wochen nach seiner Insolvenz in der Liste der DAX-Mitglieder. Schlicht, weil die DAX-Regeln einen sofortigen Rauschmiss nicht erlaubten. Ziemlich peinlich war das. Nach heftiger Kritik stieß die deutsche Börse schließlich eine Reform des DAX an. Heute hat sie die neuen Regeln veröffentlicht. Volker Hirt.
Gefragt wurden Vertreter von Banken, Fondsgesellschaften und Verbänden. Die Zustimmung war breit. Der DAX wird ein noch größeres Gewicht haben und sicherlich auch für internationale Investoren attraktiver sein. Auch aufgrund der neuen Bedingungen. In den Elitekreis der nun bald 40 Unternehmen im DAX dürfen sich nur profitable Unternehmen gesellen. Konkret müssen sie vor der Aufnahme in den zwei letzten Geschäftsjahren jeweils Gewinne vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen erzielt haben. Die Gegner dieser Reform kritisieren die klare Schwächung des MDAX, denn die 10 wertvollsten Unternehmen aus dieser zweiten Liga werden nun in den neuen DAX eingegliedert. Das schwächt den MDAX weit mehr, als es dem DAX bringt. In Zahlen, der MDAX verliert über 30% an Marktkapitalisierung, der DAX gewinnt nur ca. 8%. Dabei, so die Kritiker, habe gerade der MDAX eine wesentlich größere Erfolgsgeschichte geschrieben als der DAX. Die MDAX-Renditen waren in den letzten 10 Jahren stets größer als beim großen Bruder. Die Deutsche Börse AG hat mit der nun seit heute Morgen amtlichen Reform auf zum Teil heftige Kritik reagiert. Der Wirecard-Skandal hatte den DAX in eine schwere Imagekrise gestürzt und der Nachfolger des Skandalunternehmens Delivery Hero hat bis heute zwar keinen Cent verdient, rückte aber aufgrund der Marktkapitalisierung in den DAX. Das soll nun nicht mehr das wichtigste Kriterium sein. Die Reform wird im Laufe des kommenden Jahres umgesetzt.
Volker Hirt mit den Infos. Ein paar Fragen dazu sind noch offen und die konnte mein Kollege Konrad Busen mit einem der Verantwortlichen bei der Deutschen Börse klären. Wir schalten nach Frankfurt am Main. Herr Busen, was haben Sie im Gespräch mit Stefan Flägel erfahren?
Ja, Stefan Flägel ist ja bei der Deutschen Börse der Leiter der Indexabteilung, kann man sagen, also zuständig für den DAX, den MDAX und so weiter. Ich habe zunächst von ihm erfahren, dass vor allem zwei der neuen Regeln für die Börse besonders wichtig sind, nämlich zum einen, dass ein Unternehmen, wenn es keinen testierten Jahresbericht oder keinen Quartalsbericht pünktlich vorlegen kann, dass es in Zukunft dann nach 30 Tagen aus dem DAX sofort rausfliegt, beziehungsweise aus dem DAX-Index, also dem Index der DAX-Familie. Und auch die Regel, dass Aufsichtsräte in Zukunft Prüfungsausschüsse bilden müssen, die die Buchprüfung besonders überwachen, ist etwas, das die Qualität des DAX besonders erhöht. Eine Regel von den neuen, nämlich dass Unternehmen, die umstrittene Waffen verkaufen, nicht im DAX sein dürfen oder in der DAX-Familie, wird ja nicht umgesetzt. Und dazu habe ich Stefan Flägel gefragt, ob die deutsche Börse hier vielleicht eingeknickt ist gegenüber den Interessen der Rüstungsindustrie.
Wir haben ja dieses Thema zur Konsultation herausgegeben. Die Antworten, die wir dazu bekommen haben, waren sehr heterogen. Aufgrund der philosophischen Veränderungen, die dieses Thema eingebracht hätte in den DAX, fanden wir daher, dass die Zustimmung zu dieser Regel nicht stark und nicht homogen genug war, um diese Regel einzuführen. Was uns allerdings die Konsultation gezeigt hat, ist, dass dieses ein sehr wichtiges Thema ist und wir werden uns daher jetzt intensiv mit dem Markt auseinandersetzen, um das Thema Nachhaltigkeit in deutschen Aktienindizes weiter zu verfolgen und ein entsprechendes Angebot zu bieten.
Der Börsenumsatz, also die Menge der Aktien, die gehandelt werden, spielt für den DAX-Aufstieg in Zukunft keine Rolle mehr. Stattdessen wird eine Mindestliquidität verlangt. Was heißt das? Können Sie mir das erläutern?
Das bedeutet, dass bisher der Aktienumsatz eines der Kriterien waren, aufgrund dessen wir die Rankinglisten erstellt haben. In Zukunft gibt es nur noch ein Kriterium, um diese Listen zu erstellen, nämlich die Marktkapitalisierung. Da aber Liquidität natürlich für Anleger wichtig ist, haben wir ein Mindestliquiditätskriterium eingeführt, um sicherzustellen, dass Mitglieder des DAX oder der DAX-Auswahlindizes liquide genug sind, um investierbar zu bleiben.
Also liquide genug heißt, dass genug Aktien im Umlauf sind, sodass man jederzeit irgendwie einen fairen Preis darstellen kann und jederzeit auch eine Aktie kaufen und verkaufen kann?
Genau.
Okay, die Regeln kommen Schritt für Schritt. Ende Dezember geht's los, da kommt sozusagen die erste Tranche der neuen Regeln. März nächsten Jahres, dann die nächsten weitere Neuregelungen im September nächsten Jahres. Warum das? Wäre es nicht besser gewesen, das alles auf einmal einzuführen?
Im Prinzip bringen wir auch fast alle Regeln jetzt im ersten Quartal ein. Die Profitabilitätsregel, die führen wir jetzt sofort ein, weil das eben auch etwas ist, was wir schnell machen können und wo die Erwartungshaltung auch entsprechend ist, dass das sofort umgesetzt wird. Die Regeln, die wir erst im September einführen, sind die Regeln, die größeren Einfluss auf den DAX haben, nämlich die Vergrößerung auf 40 Namen und der Wegfall des Liquiditätskriteriums für unsere Rankinglisten. Da haben wir uns auf den Markt gehört, der uns gesagt hat, dass für solche Umstellungen ein längerer Vorlauf notwendig ist, um die entsprechenden Produkte, die sich an den DAX orientieren, entsprechend umzustellen, eventuell Prospektusse neu aufzulegen und so weiter.
Sagt Stefan Flegel, Leiter der Indexabteilung der Deutschen Börse, beziehungsweise offiziell ist sein Titel Global Head of Benchmarks and Indices bei der Deutschen Börse.
Ja, danke dafür. Konrad Busen, weiß man denn schon, welche Unternehmen dann jetzt im September nächsten Jahres in den DAX aufsteigen, in den großen neuen DAX?
Es gibt eine ganze Liste von Kandidaten, die im MDAX zu den Großen gehören und deswegen voraussichtlich oder gute Chancen haben, in den DAX aufzusteigen. Ich greife mal ein paar raus, bei denen es besonders gut aussieht. Airbus, Carl Zeiss, Meditec, die Hannover Rückversicherung, auch Sartorius, der Pharma- und Laborzulieferer aus Göttingen, ist ziemlich groß mit rund 13 Milliarden Euro Marktwert. Siemens Healthineers, ein Kandidat für den DAX, Symrise, Kiagen, auch Zalando, das Internetmodehaus. Also was man jetzt schon sagen kann, ist, der DAX wird diverser, bunter, vielfältiger.
Die Nachricht des Tages sicher für viele über die Wirtschaft hinaus war heute früh, dass in den USA offenbar doch mit einer geordneten Machtübergabe zu rechnen ist von Donald Trump auf Joe Biden. Wie reagiert denn die Börse in Frankfurt?
Positiv reagiert die Börse übrigens nicht nur bei uns, auch in Asien. In Südkorea ist der Index der Börse auf einen Rekordstand gestiegen, heute in Japan der Nikkei-Index auf ein 30-Jahres-Hoch. Für die Börse ist übrigens auch eine positive Meldung, dass Joe Biden plant, die ehemalige Chefin der US-Notenbank Janet Yellen zu seiner Finanzministerin zu machen. Der DAX im Moment fast 1%, also 0,9% im Plus bei genau 13.250 Punkten.
Und wer sind die größten Gewinner heute?
Wieder die Zykliker, also die Unternehmen, die besonders profitieren würden, wenn es mit der Weltwirtschaft wieder aufwärts geht, wenn es einen Corona-Impfstoff geben dürfte. BASF-Aktien zum Beispiel im DAX im Plus, auch die Autobauer, auch Conti oder MTU Aero Engines.
Verlieren heute auf der Verliererliste Siemens und Siemens Healthineers die Abspaltung. Warum?
Ja, beide Aktien geben leicht nach. Die geplante Übernahme des Krebsspezialisten Varian aus den USA ist ein Schritt weiter. Die Kontrollbehörde für ausländische Investitionen in den USA hat den Zusammenschluss freigegeben. Ist eigentlich eine gute Nachricht, aber auch eine teure Sache für Siemens Healthineers. 13,5 Milliarden Euro wird das Unternehmen für Varian auf den Tisch legen.
Und andere auffällige Verlierer?
Ja, zum Beispiel die beiden Immobilienkonzerne im DAX, Vonovia und Deutsche Wohnen. Sie haben ja in der Corona-Krise besonders profitiert und heute werden sie dann auch mal verkauft.
Schauen wir noch auf den Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Eurokurs wenig verändert gegenüber gestern Mittag bei einem Dollar 18,74. Bei den Staatsanleihen hat die Bundesbank auch heute keine Veränderung der Umlaufrendite festgestellt. Sie liegt weiterhin bei minus 0,58%. Und der Goldpreis gibt weiter deutlich nach. Rund 50 Dollar pro Feinunze der Preis im Moment. Genau 1.813 US-Dollar.
Vielen Dank, Konrad Busen, mit den wichtigsten Informationen von der Börse heute. Deutschland ist im November-Lockdown und geht's nach den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, wird daraus auch noch ein Dezember-Lockdown. Arbeitgeber sollen prüfen, ob sie ihre Betriebsstätten durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen vom 23.12. bis zum 1. Januar schließen können. Der Groß- und Einzelhandel bleibt offen, die Maskenpflicht soll aber ausgeweitet werden, zum Beispiel auf Parkplätze. Geschlossene Betriebe, etwa in der Gastro, sollen auch geschlossen bleiben. Die Hilfen für die betroffenen Betriebe sollen im Gegenzug verlängert werden. Das ist die Lage vor den Beratungen der Länder morgen mit Bundeskanzlerin Merkel. Genau am letzten Punkt, an den Hilfen gibt es gelegentlich die Kritik, dadurch würden auch Firmen am Leben gehalten, deren Geschäftsmodell auch unabhängig von Corona nicht mehr funktioniere. Was ist dran? Schaden die Hilfen am Ende mehr, als sie nutzen? Entstehen Zombie-Firmen? Das sind Fragen, denen Katja Scherer für uns nachgegangen ist.
Verschrumpelte Haut, blutige Gesichter. Zombies kennt man normalerweise von Halloween und aus Hollywood. Einige Volkswirte gehen aber davon aus, dass Untote demnächst häufiger auch real anzutreffen sind, zumindest in Form von Firmen.
Wir haben im Rahmen des Ökonomen-Panels von IFO und FAZ die VWL-Professoren befragt. Und da gab es also eine wirklich überwältigende Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, dass die Anzahl der Zombie-Unternehmen seit Beginn der Corona-Krise, also so seit März 2020, sich deutlich erhöht hat.
Sagt Niklas Potrafke vom Münchner IFO-Institut. Gemeint sind damit Unternehmen, deren Geschäftsmodell eigentlich nicht mehr trägt und die in der Corona-Krise nur noch dank der staatlichen Hilfen existieren. Vor allem die laxeren Regeln für die Insolvenzanmeldung und das verlängerte Kurzarbeitergeld kämen solchen Firmen zugute, sagt Potrafke.
Wenn Sie wissen, dass Sie ein Geschäftsmodell haben, was eigentlich nicht trägt, dann müssen Sie sich ja schon damit auseinandersetzen, was eine Alternative ist. Und dann gibt es unterschiedliche individuelle Gründe, warum man da nicht zumacht. Vielleicht, weil man sich das nicht eingestehen will, weil man aus emotionalen Gründen an einem familiengeführten Unternehmen hängt oder ähnliches.
Beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dem Forschungsarm der Bundesagentur für Arbeit, hält man die Sorge vor Zombie-Firmen für übertrieben. In vielen Branchen würden Unternehmen trotz der staatlichen Hilfen Arbeitsplätze abbauen, sagt IAB-Forscher Enzo Weber. Das gelte insbesondere für kleine Firmen mit weniger Kündigungsschutz, aber auch für große Konzerne.
Also in der Industrie, da sinkt die Beschäftigung und zwar ziemlich deutlich. Bei den Fluggesellschaften zum Beispiel, da werden Kapazitäten in großem Stile stillgelegt. Deswegen kann man nicht sagen, da würde keine Anpassung stattfinden.
Ähnlich hat sich auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD kürzlich geäußert. Allerdings räumt der Arbeitsmarktforscher Weber ein, das Risiko, dass die Hilfen eine Anpassung der Wirtschaft verzögerten, sei dennoch gegeben. Denn die Corona-Krise sei nicht nur ein Konjunktureinbruch, sondern verändere auch die Wirtschaftsstruktur. Noch mehr Menschen kaufen jetzt verstärkt online, setzen auf Videokonferenzen statt Reisen und kaufen sich ein Elektro- oder Hybridauto. Nur, das müsse auch erkannt werden.
Es besteht sicherlich im Moment die Gefahr, dass wir den Wandel, der in der Wirtschaft abläuft, mit Digitalisierung, mit ökologischer Transformation und anderem, dass wir den verzögern, dadurch, dass wir versuchen, die bestehenden Jobs zu erhalten.
Doch wie soll der Staat feststellen, ob das Geschäftsmodell einer Firma noch funktioniert, diese also Unterstützung verdient hat? Niklas Potrafke vom Münchner IFO-Institut hält das für schwierig.
Also ich selbst glaube, dass es keine überzeugende Alternative gibt. Man kann das sozusagen nicht wirklich richtig trennen.
Der Staat müsse sich also entscheiden, entweder zu helfen und damit Zombie-Firmen in Kauf zu nehmen oder eben einfach deutlich weniger zu tun, sagt Potrafke. Letzteres wäre seiner Ansicht nach gar nicht so unsozial, wie es auf den ersten Blick vielleicht klinge.
In den letzten Jahren, wo es einfach gut gelaufen ist, da wurden quasi die Gewinne, wie man so schön sagt, privatisiert. Und jetzt versucht man, oder an einigen Stellen sind Verluste eben sozialisiert worden. Ja, und das ist auch was, was schwierig ist.
Diese Lösung würde den Staat aber auch belasten. Die Arbeitslosigkeit würde steigen, der Konsum zurückgehen, die Konjunktur sich weiter abschwächen. Enzo Weber vom IAB findet es daher richtig, dass der Staat so viel hilft. Er sagt aber auch, nachdem die Regierung lange auf erhaltende Maßnahmen gesetzt habe, müsse sie nun dafür sorgen, dass sich die Wirtschaft weiterentwickle.
Das heißt zum Beispiel, Kurzarbeitergeld systematisch mit Qualifizierung verbinden und auch bestimmte Vergünstigungen, wie zum Beispiel die Erstattung der Sozialbeiträge, wirklich daran knüpfen, dass qualifiziert wird.
Damit ließe sich verhindern, dass staatliche Hilfen einfach nur abgerufen werden, ohne Beschäftigte weiter zu qualifizieren.
Katja Scherer über Schattenseiten von Wirtschaftshilfen. Im Sommer, als das öffentliche Leben in verhältnismäßig normalen Bahnen lief, da haben einige Firmen offenbar aber noch ganz gute Geschäfte gemacht. Im dritten Quartal ist die deutsche Wirtschaft nämlich stärker gewachsen, als das Statistische Bundesamt zunächst angenommen hatte in einer ersten Schätzung. Doch zuletzt hat sich die Stimmung in den deutschen Chefetagen wieder eingetrübt. Brigitte Scholz ist über den starken Sommer und den IFO-Geschäftsklimaindex im Oktober.
Der Blick auf die BIP-Daten aus dem dritten Quartal, der zaubert einem eigentlich ein Lächeln ins Gesicht,
sagt Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland. Denn der Blick zurück auf das dritte Quartal ist noch erfreulicher als gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt legte nicht nur um 8,2%, so wie das Statistische Bundesamt noch Ende Oktober geschätzt hatte, sondern um 8,5%.
Was auch positiv war, dass ja fast alle Sektoren hier enorm mit beigetragen haben an diesem Wachstum. Also der Privatkonsum zweistellig gestiegen, die Investitionen zweistellig gestiegen, die Exporte zweistellig gestiegen. Das Einzige, was einem so ein bisschen Sorgen bereitet und was eigentlich auch überhaupt nicht mit den Eindrücken hier in der Wirtschaft übereinstimmt, ist doch der Bausektor, der jetzt mal zwei Quartale hintereinander geschrumpft ist.
Mit dem starken Wachstum im dritten Quartal hat die deutsche Wirtschaft einen großen Teil des starken Rückgangs aus dem Frühjahr aufgeholt. Da war die Wirtschaft noch um 9,8% eingebrochen. Doch aktuell hat sich die Stimmung der Wirtschaftslenker wegen des Teil-Lockdowns wieder deutlich eingetrübt. Der Geschäftsklimaindex des Münchner IFO-Instituts nämlich ist im November von 92,5 auf 90,7 Punkte gesunken. Das hat Ökonomen wie Carsten Bjeski nicht überrascht.
Da war zu erwarten, dass sich daher auch die Stimmung verschlechtern wird und dass wir sehr, sehr wahrscheinlich halt einen Zurückfall in die Rezession oder ein Schrumpfen der deutschen Konjunktur im vierten Quartal nicht verhindern können. Das Zweite, was man in der deutschen Konjunktur aktuell sieht, ist wirklich eine Zweiteilung. Der Dienstleistungssektor leidet viel stärker unter diesem Teil-Lockdown. Der Dienstleistungssektor schwächelte eigentlich auch schon zum Ende des dritten Quartales hin. Und gleichzeitig ist die Industrie, der Exportsektor, mit einem sehr doch noch starken Momentum in dieses vierte Quartal hineingegangen.
In den letzten Tagen hatte die Aussicht auf einen oder mehrere Impfstoffe die Stimmung zumindest an den Finanzmärkten wieder etwas aufgehellt. Das zeigt sich im November noch nicht bei den Unternehmern, aber die Prognosen für das kommende Jahr habe man angepasst, sagt Stefan Schneider, Chefvolkswirt Deutschland der Deutschen Bank. Während die Wirtschaftsweisen für 2021 mit einem Wachstum von 3,7% rechnen, erwartet er sogar 5,9%.
Wenn die Verbesserung, die jetzt erwartet wird in 2021, aufgrund der Impfstoffe nicht gekommen wäre, dann hätten unsere Prognosen für 2021 und 2022 relativ düster ausgesehen. Und wir sehen auch, wenn man sich die Finanzierungsdefizite anschaut und auch bei der EZB, dass zwar weitere Maßnahmen angedacht sind, aber dass irgendwann doch die Wirksamkeit dieser Maßnahmen nachlassen wird.
Umso wichtiger wäre es also, wenn sich die Wirtschaft dann wieder aus eigener Kraft erholen könnte. Und da stehen die Chancen nicht so schlecht. Die chinesische Wirtschaft wächst und vielleicht gibt auch die neue amerikanische Regierung der Konjunktur noch etwas Rückenwind.
Brigitte Scholtes über den Corona-Sommer und den Ausblick auf den Winter. Was in diesem Sommer manchen Menschen gefehlt haben dürfte, das war Urlaub im Ausland, fliegen, weil sie sich zum Beispiel nicht in ein normal besetztes Flugzeug setzen wollten. Solchen Befürchtungen will die australische Airline Qantas in Zukunft vorgreifen. Internationale Reisende können nach Australien reisen, falls sie eine Impfung gegen Covid-19 nachweisen können, so der Chef der australischen Airline, Leda Bodewein.
Um den internationalen Flugverkehr trotz der Bedrohung durch Covid-19 zu ermöglichen, plant die australische Fluglinie Qantas eine Impfpflicht für Reisende. Das sagte der Chef des Unternehmens Alan Joyce dem australischen Fernsehsender Nine News.
Wir wollen unsere Geschäftsbedingungen anpassen, sodass internationale Reisende eine Impfung nachweisen müssen, bevor sie das Flugzeug besteigen können.
Ob es auch eine Impfpflicht für Flüge innerhalb Australiens geben soll, wollte Qantas-Chef Joyce noch nicht festlegen. Je nach Marktlage in Covid-19-Zeiten, so sagte er. Australiens Premierminister Morrison hatte schon im August geäußert, eine Impfung sollte so verpflichtend wie möglich werden. Dass internationale Reisende von und nach Australien geimpft sein müssen, das sei auf jeden Fall eine Notwendigkeit, meinte der Chef der Fluglinie Qantas.
Ich denke, das wird überall so sein. Ich bin im Gespräch mit meinen Kollegen von Fluglinien weltweit und alle denken darüber nach. Wir schauen gerade, ob es eine Art elektronischen Impfpass geben kann, der nachweist, welche Impfung es ist und ob das Land, in das du reist, sie akzeptiert.
Technologisch und logistisch seien das Herausforderungen. Aber, so Joyce, die Fluglinien und die Regierungen arbeiteten schon an der Umsetzung. Qantas besteht seit 100 Jahren und ist eine der ältesten Fluglinien der Welt. Durch die Corona-Pandemie hat sie 1,2 Milliarden Euro Verlust gemacht und hat 6.000 von 29.000 Mitarbeitern entlassen. Australien hat eine der strengsten Reisebeschränkungen der Welt. Teile des Landes waren monatelang im Lockdown. Es gab bisher rund 28.000 bestätigte Covid-19-Infektionen und etwa 900 Todesfälle. Zwischen den Bundesstaaten Victoria und New South Wales sind gerade erst wieder die Grenzen geöffnet worden. Die Flugverbindung zwischen Sydney und Melbourne, sonst eine der meistbeflogenen der Welt, hatte stillgelegen. Jetzt kann diese Frau zum ersten Mal ihren 4 Monate alten Enkel sehen. Das ist einfach nur fantastisch.
Fantastic, absolutely fantastic.
Der Bericht von Lena Bodewein war das. Die Lufthansa will übrigens von ihren Passagieren keinen Corona-Impfnachweis verlangen, hieß es heute. In den Wirtschaftsteilen der Zeitung wird heute die Haushaltsplanung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz kommentiert und zwar vor allem kritisiert.
Scholz plant nicht nur ein bisschen daneben, notiert das Handelsblatt. Sage und schreibe 70 Milliarden Euro Schulden bleiben 2020 liegen, die er nun ins nächste Jahr schiebt. Der Minister argumentiert, wo ist das Problem? Der Schuldenstand bleibt doch unterm Strich gleich. Stimmt, aber damit streut der Finanzminister Sand in die Augen. Dass die 218 Milliarden Euro Verbindlichkeiten für dieses Jahr vielleicht bewusst zu hoch angesetzt waren, kein Thema mehr. Und auch nicht, dass Corona dafür herhalten muss, über Schulden Milliardenausgaben zu finanzieren, die mit der Pandemie nichts zu tun haben. Mit den Grundsätzen solider Haushaltsführung hat diese Politik nur noch wenig zu tun. Die Südwestpresse aus Ulm hält fest, Scholz weigert sich immer noch, erst seine Reserve von fast 50 Milliarden Euro aufzulösen, bevor er neue Schulden macht. Das sieht sehr nach Vorsorge für den Wahlkampf aus. Zudem müsste bei einer Verlängerung von Programmen wie der Novemberhilfe mehr geprüft werden, ob sie sinnvoll sind. In 2 Jahren ballern SPD und Union heraus, was die Obergrenze für ein Vierteljahrhundert ist, kritisiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nun sind Pandemiezeiten keine normalen Zeiten, von daher sind aktuell unnormale Neuverschuldungen grundsätzlich in Ordnung, aber nicht so. Muss 2021 die Neuverschuldung wirklich höher sein als in diesem Jahr, in dem Corona voll zuschlug? Was Scholz macht, ist nicht nur dreist und mittelfristig gefährlich, sondern auch scheinheilig. Er hätte die Öffentlichkeit und das Parlament früher über seine Absichten informieren können, aber das wollte er nicht. Trotz der Krise steigen die Immobilienpreise in Deutschland weiter, besonders für Ein- und Zweifamilienhäuser. Doch mittelfristig, meint die Neue Osnabrücker Zeitung, dürfte die Corona-Pandemie doch noch Folgen haben. Haushalten fehlt aufgrund von Kurzarbeit oder abgesagter Aufträge Geld in der Kasse. Auch die Zinsen werden wieder steigen. Das hat Auswirkungen auf Anschlussfinanzierungen. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem erste Eigenheimbesitzer ihre Raten nicht mehr zahlen können. Die Mehrzahl wird es allerdings nicht treffen, sodass sich Notverkäufe in Grenzen halten werden.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Hier folgt Deutschland heute und darin Einblicke in die Hospizarbeit in Zeiten der Pandemie. Bis hierhin war Silke Hane im Studio. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.